Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir schreiben den 31. Mai, ganz genau 11 Uhr, wo wir die Aufnahme starten. Ich glaube, die Woche ist es wieder mal sehr wichtig zu sagen, genau, sogar minutengenau, wo wir uns gerade befinden. Die Woche ist einiges los gewesen. Ich glaube, die Leute, die viel im Softwarebereich investiert waren, die hatten nicht viel zu lachen in dieser Woche. Es gab zwar auch den ein oder anderen glücklichen Gewinner, sowas wie Zscaler, aber wir haben heute jede Menge Zahlen, die wir mit euch besprechen müssen. Natürlich Salesforce, ganz klar, ja. Aber wir haben auch Sachen wie UiPath mitgebracht. Dell ist eingestürzt vor ein paar Tagen. Ja, noch eigentlich der AI-Player für viele. Waren wir ja eh schon ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ja, aber jetzt hat es einen herben Dämpfer bekommen. MongoDB ist eingebrochen. Es gab aber auch Zahlen bei den Retailern. Dollar General ist von plus 6 auf minus 7,5% mal gestern gerutscht. Also das war auch eine wilde Fahrt. Und Costco hat ebenfalls seine Zahlen veröffentlicht. Ihr merkt schon, wirklich eine vollgepackte Folge. Und beim letzten Mal, Michael hat es ja mal angesprochen, ob wir mal über das Thema Rebalancing sprechen möchten. Und da gab es einen Kommentar oder mehrere Kommentare drunter mit vielen Likes, dass Sie da gerne mal mehr darüber erfahren möchten. Das würden wir doch nächste Woche dann mal mit aufnehmen. Also wie wir das so handhaben, was so Tipps sind, wie man sich da verhalten zumindest könnte. Ja, ich meine, das muss natürlich jeder selber wissen. Es ist ja auch immer ein bisschen Strategiefrage. Da gibt es natürlich immer so die Punkte, die dafür oder dagegen sprechen, dass man es komplett sein lässt oder dann halt doch mal wieder so ein bisschen komplett was rausnimmt. Genau. Aber jetzt würde ich einfach mal sagen, bevor ihr natürlich noch einen Daumen nach oben da lasst und uns folgt, würde ich jetzt mal sagen, ja, Michael, was gibt's Neues, was wir wissen müssen, bevor wir jetzt in die Zahlen reinstarten? Erzähl mal.
Genau, also jetzt gerade ganz frisch um 11 Uhr kamen die Verbraucherpreise in Europa. Und ich gucke gerade, der DAX ist gerade ein bisschen ins Minus gerutscht. Die waren nämlich ein Ticken heißer als erwartet, muss man sagen. Plus 2,6% gegenüber dem Vorjahr. Prognose waren 2,5%. Also das kommt nicht so gut an. Nachher kommen wir noch in den USA-Daten und heute Morgen kamen auch Einzelhandelsdaten. Ich gucke gerade nochmal, ob ich die auf die Schnelle finde, ja. Also in Deutschland, der Einzelhandel real, die Prognose lag bei plus 2,5% und es sind minus 0,6% gewesen. Also das ist schon krass. Gegenüber dem Vorjahr, gegenüber dem Vormonat sogar minus 1,2%. Also deutsche Wirtschaft beziehungsweise auch so die Verbraucher sind weiter sehr, sehr stark auf der Bremse und das ist schon ja, weiter echt bedenklich, muss man sagen. In den USA gab es ja zuletzt sehr viele widersprüchliche Meldungen. Wir haben ja so viele Zahlen. Ich glaube, es hatten auch noch mehrere Einzelhändler gemeldet. Weißt du übrigens, was für eine Aktie so mit die Aktie ist, die sich am besten entwickelt hat in letzter Zeit? Hat, glaube ich, auch kaum einer auf dem Schirm.
Meinst neben Nvidia in der letzten Zeit, sag mal Sektor, vielleicht komme ich dann drauf.
Ja, Sektor ist Einzelhandel Mode.
Einzelhandel, Mode, Target ist, glaube ich, relativ gut gelaufen. Was gibt es denn da noch? Da gibt es gar nicht. Einzelhandel, Mode. H&M, nee, boah, keine
Also,
Ahnung.
Dings ist es eher ein Hersteller halt. Modehersteller.
Modehersteller, ja gut, da gibt es natürlich einige. Boss wird es
Das ist
wahrscheinlich nicht geben.
Abercrombie. Abercrombie und
Oh
Fitch
ne, da wäre ich aufgekommen, ja.
dieses Jahr schon jetzt, die waren sogar noch stärker, die sind über 100% im Plus dieses Jahr. Und hättest du die vor einem Jahr gekauft, hättest du fast 500% gemacht. Krass, ne? Es gab ja mal bei Abercrombie diesen Hype. Und dann gab es auch in Frankfurt so einen Abercrombie-Laden, ich weiß noch, wo du dann und Hollister, wo du dann die Leute sich totgestanden haben, da standen diese nackten Männer da vor der Tür. Und irgendwie war das eine Zeit lang cool. Und auf einmal hat sich jeder gefragt, was ist das für ein Quatsch? Die Marke war tot, aber sie hat ein Comeback gefeiert. Also hat mich auch erstaunt, dass die so krass gut gelaufen ist. Und noch ein ganz kurzer Quick News: Nvidia, da gab es jetzt gestern nochmal Meldungen, ich finde sie aber jetzt auch gar nicht mehr auf die Schnelle, dass wohl diese Lizenzen für den Export auch in den Mittleren Osten so ein bisschen gedrosselt werden oder verlangsamt werden für diese neuesten CPUs von AMD und natürlich auch von Nvidia und Co., weil die wohl Angst haben, die also die Regierung, dass die weiter verkauft werden oder irgendwie in die Hände Chinas gelangt. Ne? Das war, glaube ich, so die Meldung. Und das hat auch gestern dafür gesorgt, man muss sich erst markieren, dass Nvidia im Minus war gestern am Ende. Leicht im Minus die Aktie. Sie kann also doch noch
Das
fallen.
gibt's ja
Ne?
gar
Und
nicht. Was ist denn da
ja,
los? Ja, gleich mal die
Fußball,
Shorts
ne?
platzieren, ja.
Ist das Ende, genau.
Ja, aber
Und
weißt du,
vielleicht noch
warum
ganz.
Abercrombie vielleicht so gut gelaufen ist? Weißt du, vielleicht verkaufen sie ja diese Umlegepolos. Ich habe gehört, in Sylt ist gerade viel los, ja.
Ja, genau, stimmt. Das
Haben sie noch
ist.
die Stores, die gerade eingerannt?
Nee, aber ich glaube, das ist von Polo Ralph Lauren, ist das doch immer alles gewesen,
Ja,
ne? Der
oder
war.
Lacoste, das ist dann für die ältere Generation, ja. Also wenn einer Lacoste trägt, dann weiß er in der Regel, ja, ist 50 plus meistens, ja. Oder ist ein Tennisspieler,
Genau. Ja, genau. Ansonsten gab es noch eben, wir haben gerade eben schon mal ganz drüber, kurz drüber gesprochen, es soll wohl ein großes Update für Siri geben. Es wurde jetzt gestern nochmal von Bloomberg berichtet. Aktuell ist es ja wirklich so, also wer nutzt wirklich Siri? Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich sage dann höchstens mal, hey Siri, erinnere mich morgen an XY. Jetzt springt die wahrscheinlich sogar an gleich. Nee, nicht mal das funktioniert teilweise. Oder irgendwie einen Wecker mal zu stellen, aber für alles andere ist Siri irgendwie nicht zu gebrauchen. Und das schon seit. Wie lange gibt es die? 10 Jahre oder 8 Jahre? Ich weiß nicht. Ne? Also es ist wirklich
gibt
komplett
schon lange.
lächerlich. Und jetzt soll es auf jeden Fall ein großes Update geben, dass du wohl auch mit Siri dann auf Apps zugreifen kannst, da Befehle geben kannst und so weiter. Dann noch die weitere Meldung, dass wohl die Technologie jetzt, wie schon erwartet, dahinter dann von OpenAI, also ChatGPT, kommen soll. Da gab es ja, glaube ich, mal erst eine Zeit lang Gerüchte, dass es dann Gemini wird von Google, aber jetzt ist es wohl so, dass sie in den finalen Zügen mit den Gesprächen mit OpenAI sind und dann die ChatGPT-Technologie nutzen. Also da bin ich mal gespannt, ob sie das irgendwie sinnvoll umsetzen, weil so wie es aktuell ist, ist es blöd. Aber wenn es dann zum Beispiel heißt, hier, hey Siri, öffne die Goldesel-App und sag mir hier, wo Tesla gerade steht, das wäre dann vielleicht schon wieder interessant. Also
Dann sagt sie, so eine Schmutz-App öffne ich nicht.
dann sagt sie, hey Michael, das ist ja eine grandiose Idee. Tesla
Ja.
ist so eine tolle Aktie. Du bist ein Genie.
Die
Da bin ich mal
absolute
gespannt. Also,
Weiterleitung, ja.
apropos, ne, letztes Mal noch gelästert. Du bist jetzt auf den Trichter gekommen von Froster, habe ich gehört. Der Daniel schickt mir jetzt jeden Tag Fotos, wie geil die Gerichte sind. Letztens doch, hör auf mit dem Gelaber hier. Wir machen jetzt Feierabend und jetzt ist er der größte Fan geworden. Ne? Also schreibt mal in die Kommentare, welches Froster-Gericht euch am besten schmeckt. Was hast du, Spätzlepfanne oder so? Oder du hast sogar die Dinger, die ich noch nie probiert habe.
Ich habe jetzt schon mehrere Sachen gemacht. Ja, Spätzlepfanne. Gestern hatte ich, was war das? Bandnudeln mit Hähnchen und irgendwie Sahne und so ein paar, wie so Zuckerschoten und so waren drin. Also für einen Mittag ist es eigentlich echt ideal, weil ja, man kocht sich ja selbst dann selten, ne? So ein bisschen was Gesünderes. Und da sind ja schon immer zwei, drei Gemüsesorten, die sich mal zumindest so ein bisschen rein verirrt haben. Ja, also ist auf jeden Fall Ding. Also ich habe ja schon immer gesagt, also mir haben die Sachen auch immer gut geschmeckt. Also da ging es ja nicht darum, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt da aufhören, weil es Müll ist. Ja, also wirklich sehr gut jetzt bisher, was ich so probiert habe. Ich bin mal gespannt noch auf die anderen Sachen. Ja.
Ja, die sind wirklich
Und
alle gut. Aber ganz kurz vielleicht noch ein Update, weil da auch viele mich gefragt hatten bezüglich dieser Trade Republic Aktion. Das fällt mir gerade noch ein. Das wird jetzt in den nächsten Monaten ausgerollt, weil auf der Website und in der App steht ja immer noch drin, dass es diese Obergrenze von 50.000 gibt. Also dieses Girokonto wird jetzt nach und nach ausgerollt und dann gibt es auch diese ja, unlimitierte Möglichkeit, Geld anzulegen. Wenn man Pech hat, ist bis dahin halt die 4% weg und ja, die EZB scheint ja im Juni die Zinsen senken zu wollen, aber am Ende ist es dann, ich denke, unterm Strich ist das Angebot von Trade Republic immer noch das Beste am Markt, ja, und man kann da schön sein Geld parken, wenn man zum Beispiel gerade vorhat, irgendwie ein Haus irgendwann zu kaufen oder eben das Geld nicht gerade am Aktienmarkt anlegen will, ja, weil vielleicht gerade alles heiß gelaufen ist, man findet nichts oder kann ja tausende Gründe geben, ne? Wir packen euch den Link nochmal rein, wer da noch ein Depot beziehungsweise Konto braucht oder vielleicht auch bald das mit dem Girokonto. Ich finde das wirklich auch, muss sagen, also Trade Republic, die haben sich da echt brutal gemausert und sind dort richtig, richtig gut. Das ist schon eine coole Sache, muss ich sagen.
ja, und diesmal habe ich noch eine kurze Nachricht mit dabei, die auch relativ interessant ist. Amazon darf seinen Drohnenlieferservice nun erweitern. Also sie haben sich mit der FAA, das ist die Federal Aviation Administration, also die Luftfahrtbehörde der USA, mit denen haben sie sich geeinigt. Und zwar dürfen ihre Drohnen jetzt auch außerhalb der Sichtweite von einem Bodenspotter fliegen. Also bisher war es halt eben so, dass das vom Boden aus gespottet werden musste. Und jetzt dürfen die in einem gewissen um, also in einem gewissen Reichweite außer Sichtweite fliegen. Also das ist natürlich ein sehr wichtiger Schritt, dass das dann ohne Spotter dann da vonstatten gehen kann. Und es wird dann auch auf die nächsten Jahre hingesehen sehr interessant zu sehen sein, weil die DHL ja so quasi so komplett konträr ihr Drohnenprogramm ja so quasi auf Eis gelegt hat. Das war ja auch mal eine lange Zeit immer in der Präsentation vorhanden. Ich habe ja da auch mal vor einigen Monaten mit dem Herr Ziegenbeil gesprochen, das ist ja da der Head of Investor Relations, der hat ihm auch gesagt, sie sind da zwar weiter am Beobachten, aber wirklich weiterverfolgt wird es aktuell nicht mehr. Deswegen, gerade wenn zwei so große Logistiker da wirklich komplett konträre Strategien da fahren, ist es natürlich auch immer mal hochinteressant. Aber könnte halt auch echt quasi mehr so für Amazon an sich tatsächlich interessanter sein, wenn es eben so vom eigenen Logistikzentrum so in den Umkreis dann halt fliegt. Das ist halt bei einer DHL dann halt doch wieder so ein bisschen anders. Ja, da hast du ja in der Regel nicht, dass du von deinem Lager direkt irgendwas wegschickst, sondern da bekommst du ja Pakete von überall aus der Region her und musst die dann halt wieder weiter wegbringen. Deswegen kann natürlich Sinn machen, dass das für Amazon da irgendwie mehr bringt. Aber das ist jetzt natürlich nur ein Schritt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt da komplett flächendeckend ausgerollt wird und so. Ist aber auf jeden Fall eine wichtige Hürde, die man da genommen hat.
Genau. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall, ich kann es mir mittel- bis langfristig schon sehr spannend vorstellen für Amazon.
Ich auch, auf jeden Fall.
Ja, wir haben ja so viele von diesen Logistikzentren und klar, die sind wahrscheinlich jetzt irgendwo ein bisschen außerhalb, aber je nach Reichweite erreichst du damit wahrscheinlich schon hunderttausende Leute auch. Und wenn in den USA ist ja auch alles ein bisschen größer und breitflächiger, wenn die dann da immer irgendwo im Garten schnell landen und so, dann hast du wahrscheinlich Delivery-Zeiten von 2 Stunden oder so anstatt 24 Stunden und so weiter. Also und wahrscheinlich am Ende ist es sogar günstiger, wie wenn du dann immer mit dem LKW und so hinfährst und wenn das alles automatisiert läuft. Also vielleicht ist auch in Deutschland die Regulatorik wieder eine ganz andere und so. Und hier ist ja alles dichter gebaut. Und du kannst es vielleicht auch alles gar nicht hier machen. Du hast es gesagt, der DHL ist ja niemand, der jetzt hier sein eigenes Warenhaus hat und dann Sachen verschickt. Sie sind ja kein eigener Shop quasi. Also deswegen, Aber ich finde es gefährlich, dass man das jetzt vielleicht dann doch der Konkurrenz überlässt. Keine Ahnung.
Ja, Deutschland spielt halt auch für Amazon jetzt nicht so eine mega große Rolle. Ich weiß, manche meinen, wir sind der Nabel der Welt, sind wir aber nicht, ja, vor allem nicht für Amazon. Natürlich ist Amazon bei uns ein wichtiger Lieferant und eben auch E-Commerce-Player, aber ob das jetzt in Deutschland durchkommt oder nicht, das macht jetzt da den Braten dann nicht mehr fett, ja. Also
ich habe gestern noch ganz kurz noch, weil ich gehört habe, Amazon hat wohl die Marktanteile jetzt auch nochmal im deutschen E-Commerce und so weiter nochmal massiv ausgebaut und richtig krass verloren hat Otto wieder. Ne? Die sind jetzt auch richtig fett in die roten Zahlen gerutscht, haben sogar deutlich weniger Umsatz gemacht, haben richtig Umsatz verloren. Mir wurde das irgendwie bei X in die Timeline gespült, weil da hatte dann irgendwie Otto angefangen überall zu gendern. Ne? Ich will jetzt hier keine Diskussion darüber machen, aber da hat er auf jeden Fall dann auf Twitter, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, wirklich arrogant die ganze Zeit geantwortet, von wegen okay, wenn du damit nicht klarkommst, dann bestell halt nicht mehr bei uns. Dann haben halt wirklich so viele Leute drunter geschrieben, okay, das war's, wir bestellen nicht mehr und ich sag's auch allen meinen Freunden. Und jetzt, natürlich liegt's nicht nur daran, ne, sondern aber ich glaube, du musst mit solchen Aussagen einfach dann teilweise vorsichtig sein. Ne? Also da haben sie sich so böse ins eigene Bein geschossen und haben jetzt Milliarden Umsatzrückgang, richtig fett in die roten Zahlen gerutscht. Ne? Und jetzt kommt nämlich dieser Kommentar von 2021 war der oder so. Fällt denn wieder auf die Füße. Das ist schon echt. Das musste ich gestern auch ein bisschen lachen. Also ich persönlich habe ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie bei Otto bestellt. Würde ich auch nicht auf die Idee kommen. Ich weiß gar nicht, was es da überhaupt gibt.
Also. Ich war mal mit dem Katalog früher, als es noch quasi kein Internet bei uns gab. Ja, aber
dann hast du deine Klamotten bei Otto bestellt und jetzt bestellst du sie bei Amazon, ja?
Naja, in der Zeit, wo es noch Otto-Bestellungen gab, da bin ich noch in die Grundschule.
Meine Mutter hat immer früher Neckermann-Sammelbestellungen gemacht, da gab es auch mal die Kataloge. Da hast du es bestellt, da kam irgendwann 3 Wochen später ein Paket an oder so. Das war
ganz schlimm, war Bertelsmann immer, da musste es ja im Club mit drin sein. Das war ja das Ding damals. Also, naja, okay.
So ein Schrott,
also jetzt aber wirklich, wir haben viele Zahlen, über die wir sprechen müssen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den beiden Retailern gestern an, weil wir haben ja gerade schon ein bisschen über die Verbraucherpreise gesprochen. Und ja, bei Dollar General bisschen ratlos auf jeden Fall, denn man ist eigentlich in allen Belangen besser gewesen. Also wenn man sich so anschaut, also Adjusted Earnings per Share ist über der Schätzung gewesen, also 1,65, man hatte mit 1,57 gerechnet. Die Umsätze waren besser als erwartet, 9,9 Milliarden statt 9,88 Milliarden. Man war bei den Same Stores Growth, also wie man immer so schön sagt, also Wachstum auf derselben Fläche war man also quasi auf der Schätzung. Da wurde 2,39 geschätzt, man ist bei 2,4% rausgekommen und auch die Guidance ist in allen Belangen also mindestens auf den Erwartungen gewesen. Deswegen ist es auch erstmal für die Aktie, also ich glaube, gute 6% nach oben gegangen, bevor sie dann im amerikanischen, also als die Amerikaner geöffnet haben, dann auf -7 dann auf einmal gefallen ist. Also ja. Ich persönlich fand die Zahlen wirklich sehr ordentlich. Also da gab es eigentlich nichts zu meckern, weil wie gesagt, sowohl die aktuellen Zahlen als auch die Aussichten eigentlich sehr ordentlich waren. Man hatte mit dem Gewinnrückgang hatte man gerechnet, aber eben er war nicht so stark, wie man es eigentlich erwartet hatte. Deswegen, ja, insgesamt sind die Netsales um 6,1% nach oben gegangen. Es ist eigentlich ein sehr solides Quartal gewesen und ganz ähnlich. Also zumindest von den Zahlen her war es bei Costco, da hat die Aktie aber nicht so reagiert wie jetzt bei Dollar General dann, ja. Also Costco hatte wirklich wieder sehr ordentliche Zahlen zu berichten. Also man ist fast 8% gewachsen zum Vorjahr und vor allem auch, was sehr gut angekommen ist oder eben sehr gut gelaufen ist, das ist die Expansion ins internationale Geschäft. Da hatte man Flächenwachstum von 5,9% und insgesamt wirklich sehr gute Zahlen. Die Umsätze sind von 53,6 auf 58,5 Milliarden gewachsen. Das Operating Income hat deutlich zweistellig zugelegt, von 1,7 Milliarden auf 2,2 Milliarden, also sogar deutlich zweistellig gewachsen. Und das Net Income auch deutlich zweistellig von 1,3 auf 1,68 Milliarden. Aber man darf natürlich bei einer Costco nicht vergessen, die sind ganz anders bewertet wie so ziemlich alle anderen Einzelhändler zusammen. Also die müssen halt auch wachsen, wenn man solche Bewertungskennzahlen aufruft. Aber das soll natürlich nicht die starken Zahlen hier irgendwie schmälern. Aber man muss da natürlich immer vorsichtig sein, dass man sagt, okay, da hätte ich jetzt erwartet, dass sie 10% wachsen, wenn sie jetzt so gute Zahlen präsentieren. Das sehe ich auf jeden Fall nicht so, ja, aber an sich sehr solide Zahlen von meiner Meinung nach, also beiden Einzelhändlern, ja.
Ja, genau, eine Sache vielleicht noch zu Dollar General. Ich habe sie auch bei mir im Depot. Vielleicht kaufe ich sogar nochmal nach, mal schauen.
Ich fand
die Zahlen eigentlich auch.
Also im Depot.
Gut, ne? Auch der Ausblick für 2024, 6 bis 6,7% Net Sales Growth. Also auch da sieht's ganz gut aus. Was vielleicht nicht so gut war, sie haben immer noch Probleme mit Shrink, also mit Diebstahl. Mhm. Und dadurch ist die Bruttomarge nochmal etwas gesunken. Und ich glaube auch wegen Anpassungen im Sortiment und so weiter. Aber ja, wie gesagt, das sind halt die Amis aktuell. Ne? Da wird gerne mal eine HP auf einmal 20% hochgejagt, dann die Aktie 20% runter oder die eröffnen den Plus, gehen ins Minus, aber ich finde es eigentlich mittel- bis langfristig auch weiter gut. Ja, vor allen Dingen die Same-Store-Sales sollen auch weiter wachsen in dem Rahmen im Gesamtjahr 2024. Also eigentlich ist man wieder on track, muss man sagen. Ne? Deswegen ja, fand ich eigentlich auch sehr solide. Und selbst wenn die US-Amerikaner ja jetzt mehr aufs Geld schauen, das ist ja eigentlich für Dollar General ja sogar, also nicht gerade negativ, ne? Denn sie sind ja eher im günstigen Preisbereich auch. Von daher müsste das passen.
Vor allem, weil man hat ja auch bei Costco gesagt, dass das eigentlich wieder so ein bisschen auch der Wachstumstreiber war, dass die Leute mehr auf die Preise schauen, weil die ja dann eben auch da in diesem Costco-Mitglieder-Club dann drin sind und dadurch dann auch wieder sparen können. Also eigentlich sind ja gerade so diese Discounter wie Dollar General da die Gewinner. Und man muss ja sagen, also sowohl die Zahlen an sich haben überzeugt, die letzten Zahlen, die sind ja eigentlich sogar noch besser gewesen, als erwartet war. Und also jetzt sowohl Ausblick als auch aktuelle Zahlen sind ordentlich gewesen. Ihr wisst, ich selber habe sie im Depot, ja, aber ich rechne eher damit, dass der Kurs sich da in den nächsten Tagen, Wochen dann eher mal wieder so ein bisschen nach oben bewegt, eben weil es aktuell eigentlich keine Gründe dafür gibt, dass sie jetzt da weiter absacken sollten. Ja, weil
die ist jetzt auch genau wieder am Jahrestief. Ich bin mal gespannt, ob sie das hält. Ich könnte es mir vorstellen, aber bei den Amis ist alles möglich. Wobei, es war gestern, das Volumen war gestern schon recht hoch, aber jetzt auch nicht unfassbar hoch. Also es gab auch schon mal deutlich größere Spikes nach Zahlen, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die jetzt mehrere Tage abverkauft wird, aber Am Ende, du weißt es nicht so genau, wie die Stimmung ist, aber für mich ist das in dem Fall sogar echt eher eine Nachkaufgelegenheit.
Ja, wenn man es im Langfristdepot hat, bin ich der Meinung, dass man jetzt sagen kann, das ist alles in Ordnung auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja die Hauptsache. Also die kurzfristigen Bewegungen, die interessieren mich persönlich jetzt eh nicht dabei. Ja. Nachkauf ist jetzt für mich auch erst kein Thema. Das ist jetzt keine Position, die ich jetzt so groß im Depot dann auch haben möchte, weil ich ja eh nur sehr wenige Titel drin habe. Aber ist ein Wert, um den ich mir aktuell wirklich gar keine Sorgen mache. Ja. Dann springen wir doch mal rüber in den Software-Sektor. Also da ist einiges los gewesen und nicht nur die Zahlen an sich haben bei einigen enttäuscht. Sie haben dann auch noch andere Werte wie Adobe mit in Sippenhaft genommen, die ist dann gestern auch nochmal zerlegt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber natürlich, wenn man gesehen hat, wo Adobe jetzt mittlerweile hergekommen ist, da ist jetzt schon einiges an Luft wieder rausgenommen worden. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass Adobe letztes Jahr halt hauptsächlich auch aufgrund von einem Hype gestiegen ist. Also das war nicht, weil auf einmal die Ergebnisse spektakulär viel besser gewesen wären, sondern die sind einfach so aufgrund des KI-Hypes mit hochgegangen. Und wenn man dann merkt, ey, so langsam geht so ein bisschen die Luft raus, dann haut es in der Regel halt eben auch mal diese Unternehmen wieder nach unten.
Ich würde sagen, das hatte übrigens nicht nur Adobe. Ich glaube, der Software-Sektor hatte gestern, dieser ETF darauf hatte gestern so mit den schlechtesten Tag seit sehr, sehr langer Zeit. Also es war querbeet. Ja. Alles im Softwarebereich sehr schwach, auch Oracle und so weiter oder Monday.com hatten ja auch letztens sehr gute Zahlen, auch gestern am -6, -7%, also SAP wurde auch mit runtergereicht, die erhält sich aber immer noch im Verhältnis ganz gut, erholt sich auch heute sogar ein bisschen von den Tiefs, aber ja, es ist so für mich jetzt auch, das können wir gleich mal besprechen, das große Fragezeichen, ne? Ist das jetzt hier Salesforce spezifisches Problem? Es gab ja noch ein paar weitere Unternehmen oder wird wirklich gespart im Softwarebereich, weil alles hier in Chips fließt von Nvidia.
Ja, das kann natürlich sein, ja, dass sie jetzt erstmal den Fokus auf die Hardware legen, ja. Ich würde aber sagen, wir fangen mal mit der Cathie Wood Lieblingsaktie UiPath an, von der auch lange Frank Thelen immer so geschwärmt hat. Und ich glaube, hattest du nicht noch mir sogar erzählt, dass sie irgendwie 1-2 Tage vorher nochmal richtig dick nachgekauft hat? Oder was war da nochmal?
Genau, also das ist halt echt krass. Ja. Also ich dachte bewusst gar nicht, dass Cathie Wood das macht, ob sie es bewusst oder unbewusst gemacht hat. Aber sie muss ja wissen, dass die Zahlen kommen. Auf jeden Fall hat sie am Tag vorher 400.000 Aktien von UiPath gekauft und hat mit diesen 400.000 Aktien jetzt 40% Verlust in 2 Tagen gemacht. Also das nenne ich mal eine sehr nette Geldverbrennung für die ARK ETF-Anleger, das ist schon, also das ist echt, ich habe ja immer noch so gesagt, ne, ja, es ist aktuell, ist halt das Umfeld nicht so gut und sie hat halt auch viel Pech jetzt gehabt. Sie hatte ja auch Nvidia exakt am Tief dann verkauft und seitdem hat die Aktie, hätte sie die jetzt einfach gehalten, wäre sie wahrscheinlich immer noch die Heldin, weil ihr ARK ETF wieder richtig hochgelaufen wäre. So ist das Ding wirklich kompletter Rohrkrepierer. Und dann hast du halt noch solche Dinge drin wie UiPath, also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Meistens, ich muss mal gucken, meistens ist sie ja wirklich jemanden, da kannst du die Uhr nachstellen, da kommt irgendeine Aktie, die stark gefallen ist, die kauft sie am nächsten Tag. Jetzt bin ich mal gespannt. Du kannst ja mal die Zahlen gerade vorlesen. Ich gucke jetzt mal gerade nach, was sie mit UiPath gemacht hat.
Ja, schau das mal nach. Man muss natürlich.
Ich sehe es gerade, sie hat 1 Million Aktien dazu gekauft jetzt. Also, sie glaubt daran. Ne? Dabei waren die Zahlen. Ja, kannst du mal sagen.
Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Cathie Wood immer sehr, also die kauft fast täglich neue Aktien und verkauft. Ja. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie so, wie wenn wir jetzt sagen, wir haben eine neue Aktie gekauft. Ja, also die kauft teilweise eine Aktie 3-4 Mal in der Woche, aber ist natürlich trotzdem ein bisschen unglückliches Timing. Man muss jetzt natürlich sagen, die Zahlen an sich, die UiPath gebracht hat, die waren eigentlich gut. Also ich will jetzt nicht vielleicht sagen, sehr gut. Das wäre jetzt dann auch ein bisschen komisch, wenn man dann liest, -30% am Kurs, aber wir satteln das Pferd, wie sagt man, von hinten, glaube ich, jetzt erstmal auf. Also wir gucken uns jetzt erstmal die Zahlen per se an. Die Umsätze sind um 16% gewachsen, 335 Millionen und die Annual Recurring Revenues, die sind sogar um 21% gewachsen, 1,5 Milliarden. Sie hatten eine Net Retention Rate von 118%, das ist immer noch wirklich sehr gut. Also da haben sie einen sehr hohen Wert, also da wären viele Unternehmen glücklich drüber, wenn sie das hätten. Und eine Gross Margin auf GAAP-Basis von 83%. Also da merkt man schon, also die Zahlen an sich, das ist eigentlich gar nicht schlecht gewesen, ja. Also da ist man auch Ich glaube, man hat sogar teilweise den Markt geschlagen, also mit den oder man hat die Prognosen geschlagen, so ist es richtig, ja.
Knapp
Also,
geschlagen, beides ganz,
ja.
ganz leicht geschlagen, ja,
Ja,
also.
genau. Deswegen kann man da jetzt schon mal sagen, also die Zahlen an sich, die sind eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Was jetzt dafür gesorgt hat, dass es 30% teilweise nach unten ging, sind gleich zwei Meldungen gewesen. Das eine, ihr könnt es euch natürlich schon denken, dass die Prognose für das Geschäftsjahr, und die war halt wirklich sehr enttäuschend. Also da ist man im zweistelligen Bereich, konnte man die Aussichten nicht hier erfüllen. Also die Jahresprognose fürs Geschäftsjahr 2025, die liegt aktuell beim Umsatz 1,4 Milliarden und da war die Konsensschätzung 1,56 Milliarden. Also das sind gute 10% weniger, was man hier macht. Und auch im nächsten Quartal eine herbe Enttäuschung. Da ist ein Umsatz zwischen 300 und 305 Millionen und das ist sogar knapp 10% weniger als jetzt im laufenden Quartal, also im abgelaufenen Quartal gewesen.
Ja,
Das ist
und
natürlich schon.
12, 13% niedriger als der Konsens. Das ist schon,
Ja,
also so ein
also.
Projekt habe ich selten gesehen, dass man so eine Verfehlung hat. Das ist schon
Ja,
Hammer einfach, ja.
und dann das Zweite, was mit Sicherheit viele ja ein bisschen merkwürdig fanden, dass der aktuelle CEO Rob Enslin mit Wirkung zum 1. Juni, also quasi, wenn ihr jetzt die Folge lesen kommt, ist er nicht mehr dann der CEO, der ehemalige UiPath Gründer Daniel Dines, der übernimmt es wieder. Warum ist das jetzt so ein bisschen merkwürdig? Es ist nämlich sehr überraschend gewesen, weil es nicht mal 5 Monate her ist, nachdem es da so eine Co-CEO-Vereinbarung zwischen den beiden gegeben hat. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade ein absolut langer Zeitraum. Und das sorgt jetzt natürlich auch nicht gerade für Vertrauen bei den Aktionären, weshalb ich da durchaus nachvollziehen kann, dass es hier dann ordentlich nach unten gegangen ist. Und wir haben schon öfter dann über die Thematik gesprochen, wenn so ein Titel mal so zweistellig nach unten geht, dann reißen dann wieder so die nächsten Stop-Losses, dann geht es wieder weiter, dann sackt das alles immer weiter nach unten und das ist dann wie so eine Spirale dann halt, ja. Also ich würde mal so behaupten, wenn so eine Aktie mal so bei -15% irgendwie so angekommen ist, dann geht es dann halt auch relativ schnell auf -25, -30% dann runter, weil dann eben noch so gewisse andere Thematiken mit einer Rolle spielen. Also an sich kann man, glaube ich, sagen, die Zahlen des letzten Quartals, die sind wirklich gut gewesen, aber die Aussichten sind sehr, sehr schwach gewesen. Ja, und daher
Ja.
nachvollziehbar, was passiert ist.
Ja, aber was, glaube ich, gesagt wurde, dass auf einmal so eine unerwartete Schwäche reinkam, eine krasse Zurückhaltung. Ja.
Ja.
Und da ist jetzt die große Frage, woher kommt das? Die wurde ja auch mal so gespielt als möglicher Profiteur dieses ganzen KI-Hypes mit diesen Automatisierungen, Software, Roboter und so weiter. Eigentlich ja schon eine spannende Story, aber wenn jetzt dann quasi von heute auf morgen der CEO zurücktritt, da brennt's ja scheinbar richtig, da ist irgendwas komplett
Allem nach
schiefgelaufen.
so
Und
kurzer Zeit halt, ja.
ja, genau. Und hier ist halt wirklich gestern auch ein brutales Volumen drin gewesen, was mir jetzt auch zeigt oder für mich so den Eindruck hat, dass das jetzt auch, also ich sehe da keine Chance auf einen schnellen Rebound, deswegen würde ich dort auch voll abraten, da jetzt schnell reinzugreifen, dass man denkt, ah, oh ja geil, jetzt ist die Aktie so viel günstiger geworden. Das ist jetzt auch wieder ein schönes Beispiel. Der Aktienkurs ist zwar stark gefallen, aber wenn die Guidance halt so stark verfehlt wird und wenn es jetzt sogar über dem Q1 so einen richtig deutlichen Umsatzrückgang gibt und die Erwartungen so stark verfehlt werden, das ist alles so eine Kombination. Das ist übel. Ich gucke gerade mal so ein paar Analystenkommentare. D.A. Davidson, Kursziel fast halbiert von 24 auf 13. Also
Ja, das hätte er mal
Barclays von
davor machen
25
sollen.
auf 16. Ja, da natürlich hauen die jetzt da alle drauf. Keiner hat es kommen sehen. Riesiger Umsatz gestern in der Aktie. Also, nee. Ich halte mich von der Aktie fern, muss ich. Ich hatte die auch übrigens mal eine Zeit lang, auch im Trading Depot, da war sie ja schon. In letzter Zeit, ich sag mal, der Kurs hat es ja auch schon so ein bisschen gezeigt. Sie ist ja schon dieses Jahr insgesamt nicht gut gelaufen. Und in der letzten Zeit, wo der Nasdaq sich noch gut gehalten hat, ist die Aktie schon abgebröckelt und war schon vor den Zahlen auf Jahrestief. Und das ist schon so ein Wink, dass es da nicht allzu gut läuft. Aber dass es natürlich jetzt in dem Fall so eine negative Überraschung gibt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, aber für mich trotzdem. Da kaufe ich lieber Aktien nach, wo die operativ weiter gut laufen, wo es jetzt nicht solche Fragezeichen gibt, was ist da passiert und so. Ich habe mir jetzt auch den Call nicht durchgelesen, was da für Gründe genannt wurde. Ich habe nur so ein paar Headlines gelesen, dass es halt so eine doch aus dem Nichts kommend fürs Management so eine krasse Zurückhaltung gab. Ne? Das hört sich nicht so doll an.
Ja, auf jeden Fall. UiPath war schon immer unberechenbar und ich glaube, was da auch für so viel Volatilität sorgt, ist, dass es vor allem in den USA, so in Social Media, eine sehr präsente Aktie ist. Da sind also auch wirklich viele Kleinanleger, oder man sagt ja auch die zittrigen Hände dann halt mit drinnen. Ja, es bleibt interessant auf jeden Fall, aber war schon immer eine Aktie, die entweder auch zweistellig hoch oder zweistellig runter bei Zahlen gegangen ist. Eine Aktie, die sich auch im Bärenmarkt eigentlich sehr gut gehalten hatte damals, ist MongoDB gewesen. Also die hatten da einen
Bester
deutlich
Name, ey.
besseren Verlauf. Ja,
MongoDB.
für uns in Deutschland ist der Name natürlich, ja,
Was
natürlich
heißt denn
immer.
das in den USA? Mango?
Keine
MongoDB?
Ahnung, ja, keine Ahnung. Also ich war ja, da kenne ich mich jetzt nicht aus, ja. Die sind so ein Datenbankspezialist, die sind da eigentlich eine relativ gute Marktposition. Die haben auch eigentlich ein gutes Quartal gehabt, also plus 22% Umsatzwachstum wieder gehabt. Und beim Ergebnis je Aktie, da hatten sie aber einen Rückgang von 9% zu verzeichnen. Und was auch hier wieder das Problem war, dass der Ausblick schwächer ausgefallen ist als erwartet. Und auch das hat dann dafür gesorgt, dass es die Aktie teilweise zweistellig zerlegt hat. Also ich meine mal über 20% ging es da mal teilweise
25% ist hier
runter.
Minus gerade,
Ja,
ja. Das
und
ist
das ist
Hammer.
man eigentlich bei MongoDB so nicht gewohnt gewesen, weil das eine Aktie ist, die sich wirklich, also auch im Bärenmarkt, also viel, viel besser als die allermeisten High-Grower gehalten hatte. Also natürlich gab es da auch mal so die gewissen Korrekturen, aber im Gegensatz zu den meisten anderen, die da ja 70, 80% verloren hatten, also da waren die wirklich weit davon entfernt. Deswegen, ja, das war jetzt schon so mal ein bisschen, ja, wie sagt man, also das war doch schon eine Überraschung, sage ich jetzt mal, ja.
Also sie hatte sich
Also.
halt mal vom Tief hier 2022 von $130 war sie jetzt im Hoch bei über $500 und das war noch mir im Februar. Aber in
Ja.
letzter Zeit schon so allgemein so ein bisschen Schwäche. Gestern dann auch sehr schwach geschlossen. Wahrscheinlich auch wegen Salesforce und schon so ein bisschen Angst. Und in dem Fall war die Angst davor berechtigt. Jetzt hat sie auch, wie gesagt, neue Tiefs gemacht seit, mal schauen. Ja, neue Tiefstart 2023 irgendwann. Ne? Dieses komplette Gap mehr als geschlossen, das ist schon auch krass, muss ich sagen. Ja, aber in dem Fall, der Ausblick ist zwar nicht so stark unter den Schätzungen, aber ja, 460 bis 464 Konsens, 471, also ja, irgendwie 3% unter Konsens. Aber ich weiß nicht. Ne? Net Income per Share ist sogar deutlicher unter Konsens. 46 bis 49 Cent werden laut Management erwartet und der Konsens lag bei 57 Cent. Also, puh. Ja, und auch der Jahresausblick für 2025. Ich vor allen Dingen beim Non-Gap-Ergebnis. Also, da liegt man irgendwie echt unter den Schätzungen. Also, und das ist ja immer das Problem in den USA. Ja, das Ding ist immer noch 17 Milliarden wert. Na, die sind halt echt alle hoch bewertet. Jetzt haben sie in dem Quartal 450 Millionen Umsatz gemacht. Also, ich weiß nicht, ne?
Ja. Wir werden es weiter beobachten, auf jeden Fall. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Aktie, wo ich sage, die halte ich eigentlich schon für deutlich stärker. Also auch jetzt im Gegensatz zu einer UiPath beispielsweise.
Ja.
Natürlich, die sind jetzt in anderen Sektoren, aber ist für mich ein Unternehmen, wo es auch ein bisschen deutlich mehr Substanz und greifbarer ist, sage ich jetzt mal. Aber bleibt natürlich trotzdem auch weiterhin ja nicht so ganz unspekulativ, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ja. Dann auch Dell hat es ordentlich zerlegt. Da haben ja mal eben, das ist ja früher so bekannt gewesen, so PCs selber zusammenstellen und so. Und das wurde jetzt von vielen auch so als ein KI-AI-Gewinner ausgemacht, sage ich jetzt mal. Aber an sich, ja, gab es jetzt da diesmal nicht wirklich viel zu feiern. Ja, also der Konzernumsatz, der ist um 6% gestiegen. Ja, das ist jetzt auch nicht
Vor
so
allen Dingen
mega
ganz kurz, ich will da
spektakulär.
ganz kurz am Anfang was dazu sagen, ja. Also Dell, ich gucke gerade nochmal Dell Year-to-Date Performance, die ist ja stärker gelaufen als selbst eine Nvidia. Also das ist schon wirklich atemberaubend. Dell Stock Nasdaq, was ist denn hier los? Ach hier, Year-to-Date. Ja, sie ist 127% im Plus seit Jahresauftakt. Also da hat der Markt halt so eine krasse Fantasie eingepreist, dass Dell jetzt hier komplett Wachstumsbeschleunigung, neue Höhen. Ich habe vor kurzem auch so ein, da war Jensen Huang auf irgendeiner Messe und da hat er so gesagt, if you need AI servers, Dell is the best address, bla bla. Und seitdem ist die Aktie hochgegangen. Also die, der hat halt gesagt, dass Dell da die beste Adresse ist für Enterprise-Kunden. Und ja, das war so der Grund, ne? Aber das Hauptproblem ist ja, das kannst du ja so mal kurz nochmal berichten, dass halt der Großteil des Umsatzes immer noch das klassische Geschäft einfach ist.
Ja, also eben gerade so die KI-fähigen Server, da das soll eigentlich so ein bisschen so ihr Steckenpferd sein. Also da sind sie auch deutlich zweistellig weiter gewachsen. Aber was eben so eine der Probleme war, dass die steigende Konkurrenz bei den KI-Rechnern hier ja auf die Margen dann gedrückt hat. Also die Bruttomarge, die ist auf 21,6% gesunken von 24. Also das ist schon wirklich ein signifikanter Rückgang, den sie hier hatten. Deswegen ist dann eben auch der operative Gewinn um 8% zurückgegangen auf 1,47 Milliarden. Im Vorjahr waren wir bei 1,6 Milliarden. Und das Nettoergebnis ist auch um 4% zurückgegangen. Also gerade eben so nach dem Hype, wie du es jetzt schon berichtet hast, also wenn eine Aktie so in einem Atemzug zumindest mal so von der Performance her mit Nvidia genannt wird, also zahlentechnisch trennt die da natürlich schon Welten auch so von den Wachstumsraten. Deswegen, es bleibt natürlich interessant, also für diejenigen, die sich in den Bereichen gut auskennen, die können sich so eine Aktie natürlich mal anschauen. Ich selber bin jetzt da nicht so ganz bewandert drin, sage ich ehrlich, ich gucke da halt nur so ein bisschen auf die Zahlen, auf die Entwicklung. Aber an sich, ja, reißt mich das jetzt nicht so vom Hocker, so die Zahlen, die man jetzt so da zu sehen, lesen bekommt, vor allem eben auch, wenn man bedenkt, wo die Aktie jetzt dann eben so herkommt, schon aus diesem Jahr, ja. Also
ich habe gerade nochmal geschaut, also dieser Bereich Servers und Networking, macht jetzt 5,466 Milliarden Umsatz und der wächst halt schon sehr dynamisch. Und das ist die Story bei Dell, 42,5% Wachstum. Das Hauptproblem ist aber trotzdem, dass unterm Strich halt nur 6% waren es, glaube ich, Umsatzwachstum da war. Ne? Und dass dieser Bereich halt nicht mal ein Viertel oder ungefähr ein Viertel des Umsatzes ausmacht. Ja, und da muss man sich halt jetzt schon fragen, ob dann diese krasse Erweiterung der Bewertung noch zu rechtfertigen ist bei Dell. Ja, und ich glaube, da wurde man jetzt mit den Zahlen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber was ich so gelesen habe, was ich auch dann mehrmals schon gesagt habe, da muss jetzt so ein ähnliches Ding wie bei Nvidia kommen, so ein fetten Beat and Race, ne? Also Umsatz weit über den Schätzungen, Ergebnis weit über den Schätzungen, Ausblick richtig geil, auch riesige Nachfrage nach KI. Aber selbst, glaube der Auftragsbestand war sogar unter den Erwartungen für die KI-Server. Und beim Ergebnis hat man die Schätzung sogar um 2 Cent verfehlt, beim Umsatz um 500 Millionen übertroffen, aber 6,2% Wachstum und dann diese irre Rallye. Ich wäre jetzt auch bei Dell, die ist jetzt vorbörslich 13-14% im Minus. Da ist das ist wieder eine Wundertüte, ja. Also entweder das Ding kann auch wieder hochgekauft werden, ich weiß es nicht, aber ich persönlich würde da jetzt erstmal nicht reingreifen, sondern mal schauen. Wir gucken uns ja gleich noch Salesforce an, die war ja auch vorbörslich sehr schwach und die hat sich dann auch nicht erholt, sondern sogar noch weiter runtergekommen. Also vielleicht wird hier auch einfach ein bisschen Luft abgelassen. Ja. Sie war gestern noch bei, vorgestern war sie noch bei 180 Dollar, jetzt ist sie bei 146. Also da ist schon die erste Luft entwichen, aber ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass sie Richtung 130 Dollar nochmal zurückkommt. Aber schauen wir mal.
Ja, aber wir sind ja nicht die Tagesschau, deswegen wollen wir jetzt auch mal was Positives mit reinnehmen. Also heute, das verschafft ja einem schon Depressionen, wenn man so die ganzen Zahlen kommentieren muss und immer, ja, da geht's 20, da ging's 30% runter, da hat mal die Insolvenz da.
Deswegen, der Markt steht so hoch und du kannst so überrollt werden aktuell. Ja. Dann hast du so ein Ding im Depot, bumm, ne, dann bist du so am Abkotzen. Ne? Genau, also ich habe zum Beispiel Salesforce im Langfristdepot, aber auch Zscaler, es gleicht sich so ein bisschen aus, ne? Aber denkst du, boah, fett, die Position ist so ein Plus und dann wird das 20% rasiert, also das ist schon störend.
Aber deswegen, jetzt gucken wir uns mal Zscaler an, weil sonst bekomme ich jetzt auch Depressionen, wenn ich nur solche Zahlen kommentieren muss. Also mal endlich eine Aktie, die mal wirklich sehr gut gestiegen ist nach den Zahlen, die auch meiner Meinung nach ja also wirklich überragend waren. Also Revenue Growth 32%, 553 Millionen. Also das ist auch wirklich keine kleine Glitsche oder so. Also da reden wir schon von wirklich massiven Umsätzen. Die Billings, die sind um 30% nach oben gegangen, 628 Millionen. Millionen, Deferred Revenue 34%, 1,577 Milliarden. Also das ist quasi so dafür, wo man schon das Geld eingetrieben hat, aber im Abo-Service dann, also das sind so Deferred Revenue-Geschichten, genau. Man kann da eigentlich nichts Negatives diesmal finden, muss ich ehrlich sagen. Ja, also die Umsätze von 419 auf 553 Millionen hoch. Mhm. Gross Profit ist extrem stark gewachsen von 322 auf 434 Millionen. Also auch da hatte man wirklich ein tolles Wachstum. Und was ebenfalls sehr positiv war, die Total Operating Expenses, die sind deutlich weniger gewachsen als die Umsätze. Und das ist natürlich immer dann sehr positiv zu sehen. Also die sind von 378 auf 438 Millionen gewachsen. Also das sind so im Kopf überschlagen, so grob nur 20%. Und das bei über 30% Umsatzwachstum, mhm. Das schmeckt schon ordentlich, wie man so schön sagt. Ja, also das Opera, sie sind jetzt auch fast EBIT-positiv. Im Vorjahr hatte man hier noch einen Verlust von 56 Millionen, jetzt nur noch 3 Millionen. Und vor allem Interest Income, die haben 27,6 Millionen mit Zinsen verdient. Mhm. Und daher hatte Zscaler dieses Mal ein positives Net Income von 19,1 Millionen. Natürlich einiges durch Zinsen, das muss man dabei mit berücksichtigen. Aber sie sind jetzt schon mal beim EBIT quasi auf Break-Even-Niveau angekommen. Und das in dieser aktuellen Phase, das hat der Markt dann natürlich sehr positiv aufgenommen. Deswegen kann der Michael jetzt bestimmt sagen als Aktionär, wie viel ging es denn mit dem Kurs jetzt nach oben insgesamt? Genau.
17% aktuell geht es nach oben. Ja, lustig, ne? Weil jetzt immer dann, also weil mir das auch viele sagen, es war doch so klar, dass die Aktie jetzt das und das macht. Ich habe gerade eben zwei Beispiele genannt, wo man schon so ein bisschen gesehen hat, der Markt war vorher schon schwach und dann kam die schwache Zahl bei MongoDB zum Beispiel, ja. In dem Fall bei Zscaler gab es vorher auch viel Skepsis. Ich glaube, es gab auch eine Abstufung letztens. Und wer sich den Chart da mal jetzt mal anschaut, die war die letzten Tage schon schwach, hat ordentlich verloren in letzter Zeit, ist gestern dann auf ein neues Jahrestief müsste sie gewesen sein. Ja, und jetzt hat sie halt plus 17% gemacht. Also in dem Fall war das jetzt kein gutes Zeichen, vorher short zu gehen, nur weil die Aktie im Vorfeld schwach war. Also ganz so einfach ist es eben doch nicht, ja, weil dann immer wieder viele im Nachhinein kommen, ja, guck doch da drauf, ist doch so klar, ne? Sag ich auch immer, ja, dann zeig mir doch mal, wie du das gehandelt hast, ne? Nicht immer nur reden, im Nachhinein erzählen, zeigen, ne? Und ja, du hast gesagt, also querbeet, Umsatz, Ergebnis, vor allen Dingen beim Ergebnis die Schätzung weit übertroffen. In dem Fall auch der Ausblick fürs Q4 über den Schätzungen beim Umsatz. 565 bis 567 Millionen Konsens. Ist knapp 565 Millionen, also das sieht echt ganz gut aus, muss man sagen. Und ja, plus 17%, damit ist man jetzt wieder auf dem Niveau von Mitte Mai. Also die Aktie hat halt schon echt in den letzten Tagen ordentlich auf den Deckel bekommen. Es gab ja mal dieses ganz wilde Gerücht bezüglich Übernahme mit Broadcom, war das ja, aber es wurde ja dann auch dementiert, da war nichts dran. Und ja, mal schauen, ich bin mal gespannt, ob die Aktie ihre Gewinne hält oder ob das auch wieder abverkauft wird im aktuellen Umfeld. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher, ne? Aber ich halte sie natürlich im Langfristdepot. Man darf auch hier nicht vergessen, du hast gerade gesagt, ja, sie sind keine kleine Klitsche, sie sind aber auch 27,5 Milliarden schwer an der Börse. Also das ist halt weiterhin ordentliche Premium-Bewertung. Jetzt sind sie gerade so ergebnispositiv, aber die Bewertung ist natürlich jenseits von Gut und Böse, wenn man nur darauf schaut. Aber sie wachsen eben auch sehr schnell, aber das sind halt solche Aktien, wenn es da immer Enttäuschungen gibt, dann werden die wegrasiert. In dem Fall aber, wie gesagt, die positive Überraschung. Und ja, das sind so Zscaler und CrowdStrike sind ja so meine Cybersecurity-Aktien, die ich im Langfristdepot habe und da bleiben sie auch.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Tagesthema. Salesforce war wahrscheinlich gestern auch so für die meisten Unternehmen mitverantwortlich, dass sie runtergerissen worden sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass eine UiPath dafür sorgt, dass eine Adobe oder auch eine Oracle dann stark unter Druck gerät. Aber bei Salesforce sieht die Lage schon ein bisschen anders aus, ja, weil die sind ja mittlerweile so gefühlt in jedem Unternehmen mit drin oder eben auch für die CRM verantwortlich, also Customer Relationship Management. Also an sich kann man sagen, jetzt, ja, es ist ein bisschen schwierig gewesen. Also wir fangen da mal von vorne auch an. Also die Zahlen an sich, das war noch okay, sage ich jetzt mal. Ja, also man konnte noch um knapp 11% wachsen. Also das Umsatz im ersten Quartal, die sind schon in 2025 tatsächlich. Das lag bei 9,1 Milliarden. Also das ist auf Jahressicht hingesehen ein Plus von 11%, welches sie hier zu verzeichnen hatten. Aber das große Problem ist wie immer die Aussichten gewesen. Aber jetzt gucken wir uns erst nochmal die aktuellen Zahlen an. Also eben von 8,2 auf 9,1 Milliarden. Das Gross Profit, das hat deutlich zweistellig zugelegt. Das war auf jeden Fall nochmal sehr positiv. Also was man sagen kann, die Total Cost of Revenue, die sind trotz 11% Anstieges gleich geblieben. Das ist natürlich schon mal sehr stark, ja. Also wenn du 11% wächst und deine Kosten aber direkt gleich bleiben für deine Produkte, das ist stark, ja. Also 2,16 Milliarden, im Vorjahr waren es 2,12 Milliarden, ja. Also Gross Profit ist von 6,1 auf fast 7 Milliarden angewachsen. Die Total Operating Expenses, die sind sogar zurückgegangen von 5,7 auf 5,26. Also daran merkt man schon, das Quartal an sich, vor allem auch auf der Profitabilitätsebene, also Bottomline, sehr stark gewesen. Denn das Net Income ist von 200 Millionen auf 1,5 Milliarden gewachsen. Also das ist so ein guter Versiebenfacher, ja. Also das war auf jeden Fall sehr ordentlich, ja. Allerdings darf man natürlich nicht vergessen, Salesforce schon sehr, sehr stark gelaufen, vor allem im letzten Jahr dann halt hier gesehen. Und was jetzt hier so für die herbe Enttäuschung gesorgt hat, noch im letzten Quartal, war Mark Benioff ja da wirklich sehr optimistisch und sehr bullisch, und da musste er jetzt schon so an einigen Stellen wieder zurückrudern. Und ich persönlich bin dann halt auch da überhaupt kein Fan davon, wenn nach einem Quartal dann wieder so stark zurückgerudert werden muss. Und das größte Problem war halt wahrscheinlich die Guide, denn man rechnet aktuell damit, dass Salesforce in diesem Jahr nicht mehr zweistellig wachsen wird. Und das ist ein absolutes Novum. Das hat es noch nie in dem Unternehmen gegeben. Also selbst so vor anderthalb Jahren, als es dem Unternehmen auch mal nicht so gut ging, wo viele sehr skeptisch waren, haben sie immer ein zweistelliges Wachstum gehabt. Und da muss man jetzt einfach sagen, das ist mit Sicherheit so die Enttäuschung schlechthin gewesen. Q2 rechnet man nur mit 7-8% Wachstum, und aufs ganze Jahr hingesehen rechnet man nur mit 8-9% Wachstum. Und das gepaart eben damit, dass man so im letzten Quartal noch ziemlich bullisch dann eben war, das hat meiner Meinung nach dann dafür gesorgt, dass dann eben hier auch mal wieder deutlich Luft rausgelassen wurde. Es war der schlimmste Börsentag wohl seit 2004, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, wirklich nicht sehr positiv dieses Mal, obwohl die aktuellen Zahlen noch sehr gut waren. Das ist natürlich dann schade auch, ja, dass dann eben durch wieder solche Aussichten dann eigentlich gute Zahlen, ja, wieder so wettgemacht werden, sage ich jetzt mal. Aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen, da hat man sich dann halt wahrscheinlich so ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, und auch einige Analysten, Experten haben dann eben gesagt, ja, man sieht wieder, dass sie wieder so ein bisschen so schludriger werden. Das war eben so auch vor anderthalb Jahren so mein großes Problem, was ich mit ihnen hatte, ja, dass sie so in der Effektivität ja so ein bisschen eingeschlafen sind und so, und das sind jetzt dann halt, ja, wie es Michael immer sagt, das sind jetzt dann wieder alle aufgesprungen damit, und das hat dann so wahrscheinlich dafür gesorgt, dass es dann eben hier dann doch deutlich nach unten ging. Wie hast es jetzt du als noch Aktionär so aufgefasst, die Zahlen und die Aussichten, wie gehst du damit um?
Ja, ich habe zum Glück aus Trading-Sicht, habe ich auch direkt gesagt, erstmal abwarten, Finger von lassen. Lustigerweise, die Analysten sind ja quasi alle immer optimistisch bei Salesforce, bleiben es auch immer noch, haben so ein bisschen die Kursziele gesenkt, aber im Endeffekt sagen sie alle, die Story ist zum Großteil irgendwie noch intakt, und man ja, muss jetzt halt schauen, dass man da wieder Traktion reinbekommt. Ja? Aber die Kursziele wurden schon von manchen mehr, von manchen weniger gesenkt, aber...
Der eine hat von 360 auf 350 gesenkt.
Ja, genau, habe ich auch gesehen.
Kann man es auch lassen, ja.
Also das ist halt, ja, und vor allen Dingen, sie lagen halt auch alle daneben, ne? Auch diese Senkungen immer im Nachhinein, ne? Das ist halt, bringt einem halt auch wenig als Anleger, ja. Lustigerweise, ja, waren auch jetzt die Schätzungen fürs zweite Quartal, die waren jetzt in dem Fall, wir hatten ja von UiPath, die ja wirklich komplett daneben gelegen haben, die waren ja nur so 1-2% unter den Erwartungen, ja, und auch fürs Gesamtjahr liegt man gar nicht so weit runter. Und deswegen haben auch, glaube ich, Goldman Sachs so gesagt, dass der Abschlag schon überzogen ist. Aber wie die Börsen so sind, und ich habe es mir schon gedacht, das wird auch hier, glaube ich, keine schnelle Erholung geben, sondern da wird jetzt erstmal wieder Wachstum ausgepreist. Es gab auch so ein paar Kommentare, die jetzt hinterfragen, ob diese ganze KI-Strategie von denen so funktioniert. Sie haben ja auch, glaube ich, am Anfang dann ganz weit vorne, wie geil alles ist. Die Nachfrage ist so toll nach den neuen KI-Tools, pipapo, ja, und das wird natürlich jetzt auch so ein bisschen in Frage gestellt. Ich glaube, es gibt natürlich auch allgemeinen Gegenwind bei Salesforce, weil ja auch viele Tech-Konzerne massiv Mitarbeiter mal entlassen hatten und jetzt diese neue Basis, und da braucht man halt eben weniger Lizenzen von Salesforce unter anderem. Und ja, also ich lasse sie jetzt im Langfristdepot, ich bin aber auch immer noch dick im Plus, von daher bin ich da relativ entspannt, aber es ist auf jeden Fall, ja, mit diesem jetzt nur noch einstelligen Wachstum, ist man da jetzt eben nicht mehr so der wirkliche High-Grower, sondern backt kleinere Brötchen, aber also 9 Milliarden Umsatz im Quartal, das ist halt auch schon echt kein kleiner Konzern. Das ist schon echt groß, muss man sagen. Und da wird es auch immer schwieriger, zweistellig zu wachsen. Ja, aber war halt, wie gesagt, eine Enttäuschung. Und das hatten wir ja vorhin kurz, das hat halt quasi ein komplettes Fragezeichen auf den Software-Sektor gelegt. Da ist das jetzt ein Salesforce-spezifisches Problem? Sind davon mehrere Unternehmen betroffen? Und wenn man sich jetzt mal hier so auch MongoDB, UiPath und so weiter anschaut, weiß gar nicht, wann kommt die Adobe-Zahl? Ich glaube schon, dass der Gegenwind insgesamt zunimmt. Einfach. Also Monday.com sind ja so ein Herausforderer, alles ein bisschen moderner, die wachsen sehr stark, haben aber ein ganz anderes Umsatzniveau noch. Die sind richtig gut gelaufen. Ne, gestern wurde, glaube ich, auch ServiceNow dann mit abgestraft und so. Also ist es querbeet richtig Luft rausgelassen worden. Und ich kann mir vorstellen, dass da noch mehr Enttäuschungen gibt dieses Jahr im Sektor, ne, weil anscheinend doch so ein bisschen auf die Bremse getreten wird von den Unternehmen, die dann diese Software-Abos buchen.
Ja, also ich habe gerade mal geschaut, in 2 Wochen kommt Adobe tatsächlich, also ist gar nicht mehr so weit hin. Nächste Woche kommt CrowdStrike noch.
CrowdStrike wird, glaube ich, gut liefern, aber die Bewertung ist halt auch echt extrem hoch. Und bei Adobe bin ich wirklich mal gespannt. Es gab ja letztens diese Canva-Präsentation, also die werden ja von allen Seiten gerade beschossen, eigentlich Adobe. Klar, die haben ja auch ihre eigenen KI-Tools, aber da bin ich echt mal gespannt, ob sie sich da schnell genug transformieren und das alles irgendwie sinnvoll integrieren. Und ob sich dann wirklich jeder Creator noch sagt, ich brauche so ein fettes, teures Adobe-Paket, oder ob man da nicht zu Herausforderern wechselt. Also da bin ich echt, also bei Adobe, also da würde ich über die Zahlen nicht long bleiben, aber das ist auch nur so ein Gefühl, ja. Da bin ich echt mal gespannt drauf, was die liefern.
Das Problem dabei ist halt auch durch neue KI-Tools oder so, Adobe kann halt nichts mehr dazugewinnen, wenn du über 90% Marktanteil hast. Du kannst halt quasi nur halten oder verlieren dann halt. Und das ist halt so mein Problem, wo ich mit ihnen habe, weshalb ich sie nicht als so diesen KI-Gewinner dann einfach sehe. Warum? Du kannst halt nicht mehr als 100% von dem Markt dann halt haben. Ja. Und dass sie jetzt, es gibt jetzt halt schon Produkte am Markt wie Figma, die ihnen das Leben so ein bisschen schwer machen. Auch Canva und solche Geschichten. Deswegen, sie können da halt meiner Meinung nach durch neue Tools fast nur verlieren, beziehungsweise Marktanteile verlieren. Im besten Fall diese dann halt eher halten. Aber die Zukunft wird es zeigen. Es ist natürlich weiterhin ein ultra profitables Unternehmen, die es auch mit Sicherheit in 10, 15 Jahren noch gut geben wird, die gut dastehen werden, die viel Geld verdienen werden. Aber so diese ganz großen Wachstumszeiten, die sind halt meiner Meinung nach bei Adobe vorbei, weshalb ich mich vor einem knappen Jahr getrennt habe. Aber wir werden mal schauen, die Zahlen werden wir natürlich hier auf jeden Fall mit dran nehmen dann. Genau, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche wieder rein, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.